willkommen zur 200. Folge vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute in der Jubiläumsausgabe dabei sind der Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen.
Und der Tim. Hallo Tim.
Die Fanfaren im Hintergrund zum 200. Das Orchester setzt ein.
Ich hätte es überhaupt nicht auf dem Schirm, Berlin. Bis Louis sagt.
Scheiße. Ja, Tim hatte ja gerade schon 5 Sekunden, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, gesagt, die Saison ist für ihn gelaufen seit Freitag.
Ja, man muss halt sagen,
gehen wir, glaube ich, quasi
Du hast halt quasi als letzten Ansprache an die Gemeinde hast du gesagt, wir dürfen nicht zu negativ sein oder wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu negativ sind, und dann du hast ein schallendes Wieso von den anderen gehört, also es läuft.
Ja, wer jetzt immer noch dabei bleibt und nicht abschaltet, Respekt auf jeden Fall.
Ich hab die haben Bock da drauf.
Ja, ich meine,
ihren auch ebenfalls angefressenen Frust entweder am Karneval lassen oder beim Zuhören. Wir sind die Anger-Management-Übersetzer quasi.
Aber ich meine, das ist unser Markenkern jetzt seit 200 Folgen, dass wir mal alles ein bisschen negativer noch sehen als alle anderen. Und da müssen wir uns heute schon echt anstrengen.
Ich finde ja, dass wir das zwischendurch halt auch nicht hatten. Ne? Also zwischendurch waren wir schon so ein bisschen so ausgewogen und nee. Aber es war ein Fehler, weil immer alles scheiße war.
Ja, die Ergebnisse haben schon relativ viel überdeckt in den letzten Wochen, aber es ist ja nicht so, als ob da nicht auch genügend, glaube ich, darauf hingewiesen wurde, dass die Leistungen das halt nicht immer zu 100% wieder gespiegelt haben, was man so an Punkten mitgenommen hat. Und jetzt hat man halt eben das erste Mal in der Rückrunde verloren. Und und wenn man jetzt dem einen oder anderen, wie zum Beispiel auch Tim, glauben mag, ist das das endgültige Ende dann schon der Aufstiegsambitionen. Wenn man auf die Tabelle schaut, ist das ja nicht zwingend der Fall. Also auch wenn das am Freitagabend sich ja noch ganz anders angefühlt hat, weil da ja noch einige Vereine, eigentlich fast alle, ein Spiel in der Hinterhand hatten. Das haben dann nicht alle ausnutzen können. Wir sprechen ja später hier in der Folge noch über den HSV zum Beispiel. Gestaltet es sich eben folgendermaßen, dass man halt nur 4 Punkte hinter Platz 1 ist, 3 Punkte hinter Platz 3. Man spielt jetzt in den nächsten 3 Wochen oder 4 Wochen noch auswärts beim ersten, auswärts beim zweiten und hat halt dann 2 einfache Heimspiele oder zumindest vermeintlich einfache Heimspiele vor der Brust. Also viel, viel besser könnte ja für so eine Aufholjagd eigentlich die Tabellenkonstellation nicht sein. Aber von so einer Aufbruchstimmung oder einem jetzt erst recht ist ehrlicherweise im Fortuna-Lager relativ wenig zu vernehmen. Und das war wirklich auch jetzt am Freitag im Stadion überhaupt nicht das, was da irgendwie transportiert wurde, sondern das war wirklich relativ viel Frust einfach. Ich weiß nicht, es ging euch wahrscheinlich auf den heimischen Sofas genauso.
Also, ja. Wie soll ich sagen? Es ist total frustrierend für mich vor allem auch gewesen, dass das halt gegen so eine Käsetruppe wie Fürth passiert, ja? Also, dass wir seit Wochen also für mich ist Mentalität und Glück wird halt immer synonym verwendet vom Trainer seit Wochen. Also, dass wir von einem glücklichen zum nächsten glücklichen Punkt gehopst sind, das haben wir ja hinlänglich klar gemacht. Und trotzdem war da noch die Hoffnung mit verknüpft, dass mit dem tabellarischen Bild, was sich da bot, und der immer fitter werdenden Mannschaft, in dem Sinne, dass kaum noch jemand verletzt ist, irgendwann so eine Eingespieltheit eintritt und man vielleicht mal anfängt, besser zu spielen und damit Punkte zu sammeln. Und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass das gegen Fürth beginnt, und die wurde sowas von zertrümmert, dass ich dass ich eigentlich seit Freitag nicht mehr wirklich an einen Turnaround glaube. Und von daher denke, die Saison muss man irgendwie zu Ende gespielt bekommen, anständig. Und dann muss man sie gründlich analysieren und die richtigen Schlüsse daraus ziehen.
Also man kann ja irgendwie vielleicht dann auch mal beim Trainer anfangen, ne? Der uns ja so ein paar Talking Points gegeben hat. Und wir haben ja schon, bevor Lou uns meinte, wir dürfen nicht zu negativ wirken, schon entschlossen, dass wir nicht einzeln durch dieses Spiel gehen, sondern eher den groben Bogen der Grausamkeit schlagen. Und was ich aber schon sagen würde zur ersten Halbzeit, war, dass sich das Bild, das wir kennen, dass man keine offensiven Außenverteidiger hat, die irgendwas bringen nach vorne, dass deshalb auch die Außen lahmen, das hat man da halt wieder gesehen. Und das Einzige, wo halt eventuell was gegangen wäre, war halt dann halt durch die Mitte. Und es gab so Phasen in der ersten Halbzeit, wo ich dachte, also wenn mir das jemand vor dem Spiel gesagt hätte, hätte ich gedacht, okay, das wird, kann nur furchtbar werden. Es wurde ja auch furchtbar. Aber es gab schon so Momente, wo ich dachte, oh, das gibt schon so einen Impuls aus der Mitte, da könnte was gehen. Nur, das sagt dann Tune ja, dass halt dann alles quasi zu ungenau, zu schlecht ausgespielt wird. Ja, und auch da würde ich ihm nicht widersprechen wollen, weil das war eklatant. Man hatte mal vielleicht einen Platz in der Mitte und dann hat man den halt durch technische Unsauberkeiten, einen schlechter weitergespielten Pass einfach wieder zunichte gemacht. Ne? Da stand schon 1-1 zu dem Zeitpunkt übrigens. Aber und das ist ja etwas, was Tune sehr, sehr stark macht, dass es so viele Unzulänglichkeiten gibt. Und jetzt kann man ja überlegen, woran liegt das denn? Liegt das an einfach zu schlechten Spielern, die das nie können? Vielleicht. Ich glaube, es gibt einfach Spieler, die das auf dem Niveau nicht können, gerade die Außenverteidiger. Und das, ich möchte das nicht als Angriff zum Beispiel auf Moritz Heyer verstanden wissen. Das sollte er, glaube ich, eigentlich auch nicht so spielen, so was er da tun muss bei der Fortuna. Oder halt, ne, ein Arc ist halt vielleicht noch nicht so weit und so weiter und so fort. Aber bei anderen würde ich ja schon irgendwie denken, dass das geht. Und da ist, glaube ich, diese ganze Sache, ne, Mentalität, Glück, Stimmung, spielt ja, glaube ich, schon mit rein. Weil wenn du halt nicht den Kopf frei hast, dann spielst du den Pass nicht mehr, so wie du ihn spielen musst.
Ich glaube, man muss das halt irgendwie einmal stark trennen zwischen, was ist irgendwie im zweiten oder im letzten Drittel passiert und was ist im ersten Drittel passiert. Das erste Drittel würde ich jetzt gerne nochmal kurz irgendwie an die Seite schieben, weil du jetzt gerade irgendwie auch schon im zweiten und dritten Drittel warst.
Ja.
Haag würde ich da auch fast noch ein bisschen rausnehmen, weil ich den eigentlich noch fast am besten fand. Und wenn wir jetzt so die Spieler im Mittelfeld und im Sturm oder beziehungsweise in der Offensive anschauen, dann ist das ja eigentlich genau das Gegenteil. Also bei den Außenverteidigern hast du komplett recht, dass die halt wenig helfen im Offensivspiel auf jeden Fall. Aber wenn man dann mal bestimmte Räume überbrückt hat, dann hat man da ja, finde ich, mit Appelkamp, mit Van Brederode, mit Quarteng, mit Johannes Horn halt eine Qualität auf dem Platz, die uns sehr, sehr viele Vereine in dieser Liga halt beneiden. Ne? Und auch wenn jetzt Kovnatski, der mit Sicherheit der Bessere gewesen wäre, um da halt irgendwie auch noch so ein bisschen zu verlinken zwischen den verschiedenen Teilen, nicht spielen konnte, hast du ja auch mit Pecinovic jemanden, der halt wirklich viel Qualität mitbringt. Und wenn man es da halt irgendwie häufiger geschafft hätte, gerade den linken Halbraum zu überladen, hätte man, glaube ich, echt einiges möglich machen können. Man hat es aber halt nicht geschafft, weil da einfach ja auch wenig funktioniert hat. Ich meine, Tune hat das angesprochen, dass einfach kaum irgendwas davon wirklich umgesetzt wurde, was er sich halt vorgestellt hat. Aber natürlich auch, weil die Fürther es halt relativ gut gemacht haben und man überhaupt gar kein Rezept dagegen gehabt hat.
Aber das haben wir jetzt bei mehreren Pressekonferenzen schon gehört, dass Tune sich darüber beschwert, dass seine Spieler das nicht umsetzen, was er vorgibt. Das war jetzt nicht das erste Mal, dass er das gesagt hat. Und da müssen doch irgendwie die Alarmglocken langsam schrillen. Also dann kann man ja, wenn man böse ist, davon sprechen, dass er die Mannschaft nicht mehr erreicht. Wenn man nicht so böse ist, kann man davon sprechen, dass seine Ideen für die Mannschaft zu komplex sind.
Oder er hat halt zwar gute Spieler, aber er hat für seine Ideen nicht die Spieler, die er braucht.
Oder wobei so, irgendwie die Spieler auch rückmelden, dass es halt nicht zu komplex ist. Ne? Also ich finde es auch gerade unglaublich schwer zu bewerten, weil man ja einfach ganz klar konstatieren muss, dass die Mannschaft nicht in der Lage ist, das umzusetzen, was der Trainer vorgibt. Dann ist aber laut der Aussage von Tune, ist es nicht zu komplex für die Mannschaft. Aber wie wir ja alle sehen, schafft die Mannschaft halt eben diese Umsetzung nicht. Woran liegt das? Entweder wird es halt nicht vernünftig vermittelt oder die Mannschaft kann es nicht. Und wir müssen ja eigentlich fast eher davon ausgehen, weil wir da kommt ja kaum jemand an sein Leistungsmaximum und vor allen Dingen einfach als Mannschaft kommt man da ja überhaupt nicht an irgendeine Art von über Maximum wollen wir gar nicht sprechen, aber es ist ja einfach überhaupt nicht klar ersichtlich, was ist überhaupt der Plan? Und es sind jetzt so viele Wochen und ja eigentlich schon Monate, wo wir uns das fragen. Es wird jetzt einfach nur immer und immer deutlicher von Woche zu Woche. Aber speziell jetzt nach dem Spiel von Fürth würde ich sagen, wir sind als Fortuna Düsseldorf gerade so identitätslos wie nur wie noch nie halt bisher irgendwie in dieser Saison. Und es ist halt für mich wirklich ein riesengroßes Fragezeichen, wo der Trainer gerade mit der Mannschaft hin will.
Ja, die Identität ist ja, dass wir keine Identität haben. Das würde ja jetzt Tune sagen, dass wir uns unterschiedlich spielen können und uns dem Gegner anpassen können. Und trotzdem funktioniert halt so etwas, was man im letzten Jahr hatte, dass man die eine Seite des Spielfelds überladen hat, bis man Zollis frei bekommen hat und dann die individuelle Klasse eines Christos Zollis auf der ballfernen Seite hatte, die er dann genutzt hat, wo er Platz hat. Sowas funktioniert halt auch nicht, weil man halt auch Qualität in der Spitze verloren hat. Das gehört mit dazu. Und wenn du halt sagst, Lou, dass die Spieler nicht an ihr Maximum kommen, ich frage mich, wo nimmst du das bei manchen Spielern her? Also bei einem Mairon von Brederode, da reden wir seit Anfang der Saison von der Hoffnung, dass er in die Rolle eines Baby-Zollis hineinwachsen kann und haben immer gesagt, ja, der bringt ja viele Anlagen mit, aber so langsam plätschert die Saison ihrem Ende entgegen und ich sehe immer noch nicht, dass er irgendwie unser Spiel auf ein anderes Level heben kann. Und so fair muss man nun mal auch sein. Im letzten Jahr hatten wir halt solche Spieler.
Ja, das stimmt, aber es waren halt Spieler, also es war doppelt gut, die waren halt individuell stark und sie passten halt in etwas, was halt Tune bei der Fortuna halt an Spielidee bisher immer mitgebracht hatte. Die Spieler, die wir jetzt haben, passen halt nicht zu dem, was wir bisher von Daniel Tune wissen bei der Fortuna aus Düsseldorf.
Also vor allem die Winterneuzugänge nicht.
Ja, aber auch vorher, ne? Also das Spiel der Fortuna war halt ausgelegt auf die Außen, es war ausgelegt auf die rechte Seite, wo Matthias Zimmermann halt der verlässliche Lieferer, einfach die stabile Größe war, vorne wie hinten. Aus uns nicht bekannten Gründen, es mag das Alter sein, who knows, ist er das einfach nicht mehr. Stattdessen spielt der Lundahl, der das halt nicht auf der Qualität kann, sagen wir es mal vorsichtig, und eben gerade nach vorne halt einfach gar keinen Impact hat. Du hast halt Außenspieler gehabt, immer gehabt, die halt das konnten, mal besser, mal sehr gut. Haben wir jetzt auch nicht mehr, hat Felix Klaus auch noch abgegeben. Ja? Das heißt,
du hast einen Emma Joa gehabt, der phasenweise von hinten das Offensivspiel unterstützen konnte. Der ist ja im Prinzip in dieser Saison auch bisher ein Abgang.
Ja. Genau. Und das ist halt. Und Tune muss jetzt eigentlich etwas auf den Platz bringen, was er seit Jahren nicht gemacht hat. Ja, und da will ich nicht sagen, dass er das prinzipiell theoretisch nicht kann, aber ich glaube, wenn man jahrelang quasi. Und das sind ja schon Jahre jetzt bei der Fortuna, quasi einfach etwas funktioniert, was man macht, ja, dann verliert man ja auch ein bisschen das Können, andere Sachen zu vermitteln oder andere Wege aufzuzeigen. vielleicht nicht komplett, aber sicherlich in der Selbstverständlichkeit. Es wäre komisch, wenn das bei einem Fußballtrainer anders wäre als bei jedem anderen von uns im Beruf. Wenn wir 2-3 Jahre lang eine Sache auf die eine oder andere Art und Weise machen und dann müssen wir sie plötzlich wieder machen, wie wir sie vielleicht vor 5-6 Jahren mal gelernt haben und vielleicht auch noch nie da so richtig angewendet haben, weil ich glaube, beim HSV hat er auch nicht viel anders spielen lassen, dann kann man das natürlich nicht sofort. Oder man kann es auch überhaupt nicht, vor allem nicht im laufenden Betrieb so. Ne? Und ich glaube, das ist schon... Also, wir haben ihn da immer so ein bisschen rausgenommen. Es ist aber, glaube ich, auch komplex, das zu machen. Das ist, glaube ich, nicht einfach. Und dass das dann misslingen kann, ist natürlich auch auf der Hand liegend, finde ich. Ja. Und es ist nur deswegen noch nicht komplett misslungen, weil alle anderen Mannschaften dieser Liga halt auch sich dumm anstellen. So.
Ja, aber ich finde es gut, dass wir es zu dieser Phase der Saison, wo ich sie mehr oder weniger gerade beginne abzuschreiben, in dem Sinne, dass es nochmal spannend werden könnte oder wie ja mein Credo immer ist, bis zum letzten Spieltag spannend bleibt, das ist ja immer mein Wunsch, schon mal ansprechen. Trotzdem ist es für mich ganz gesetzt, dass man auf jeden Fall diese Saison mit Daniel Thun zu Ende spielen wird.
Ja, natürlich.
Dann sich zusammensetzen wird.
Also, glaube ich auch.
Ja.
Also, es ist halt auch nicht nur Thun, ne? Es gibt halt, dieser Kader ist halt komisch.
Mhm. Der Kader ist eigentlich katastrophal zusammengestellt. Mhm. Es gibt keinen Flügelspieler, also vielleicht natürlich, wir warten alle auf die Rückkehr von Emma, der geht dafür auf jeden Fall durch, aber sonst gibt es eigentlich keinen klaren Flügelspieler in dem Kader. Was eigentlich genau der Plan für die Sechserposition gewesen ist, da fragen wir uns jetzt eigentlich auch schon die ganze Saison. Das hat man im Winter halt nicht adressiert. Und,
ja, Moritz Heyer hat man geholt. Der kann alles spielen.
Ja. Ja, und das sind wir halt dann beim nächsten Thema von der Außenverteidigerposition. Ich will jetzt eigentlich gar nicht so dieses Thema, was ihr jetzt gerade schon geöffnet habt, dass man sich dann nach der Saison mal zusammensetzen wird mit Thun, da würde ich wahrscheinlich auch davon ausgehen. Ich meine, es wird auch, glaube ich, jetzt viel daran hängen, wie jetzt halt die restlichen Spiele laufen werden, ne? Also wie man da reingehen wird, weil es müssen auf jeden Fall irgendwann mal bessere Leistungen kommen, damit das hier irgendwie nicht noch eine ganz, ganz fiese Nummer wird, weil...
Ach, was meinst du mit nee. Fiese Nummer? Also nach unten sind wir ja was safe.
Dadurch, nein, das meine ich halt nicht. So ich meine einfach, ich rede nur von der Stimmung her, weil ich einfach davon ausgehe, ne, die Leistungen müssen besser werden, damit wir in Zukunft noch überhaupt noch Punkte holen können. Also das soll jetzt nicht so dramatisch klingen, aber ich glaube einfach, das Fürth-Spiel ist jetzt einfach eins der ersten Spiele gewesen, wo wir mal gerecht bedient worden sind mit Punkten. Und wir sind jetzt in dieser Saison, also die Spiele, wo wir besser waren als der Gegner, die kann ich an einer Hand abzählen und da brauche ich nicht mehr alle 5 Finger. Von daher, es ist durchaus denkbar, dass sich jetzt halt irgendwann dieses Spielglück, wenn man es denn so nennen mag, mal so ein bisschen dreht und dass wir halt wirklich es brauchen werden, dass wir halt einfach mal besser sind als der Gegner, wenn wir halt Spiele gewinnen wollen. Und im Augenblick sehe ich das halt irgendwie erstmal als eine ziemlich, ziemlich schwierige Aufgabe, erstmal wieder ein paar gute Spiele zu machen. Und das muss ja halt schon wichtig sein, damit das halt irgendwie nicht eine fiese Stimmung wird hier.
Wenn du hast halt gesagt, man ist gerecht bedient gewesen am Ende, das stimmt halt, aber man ist ja halt auf ungerechte Art und Weise gerecht bedient worden. Man hätte einfach 2-1 führen können. Man hätte dieses Spiel dann nicht gewonnen. Man hätte aber einfach auch nicht verloren, glaube ich. Das gehört ja auch zu diesem Spiel dazu. Dieses absurde Tor, das abgepfiffen wird von Heyer. Das ist natürlich auch, das gehört schon dazu. Und dann ist es komplett richtig. Also die Fürther gewinnen das, glaube ich, zu Recht am Ende. Aber auch da sieht man ja diesen Kern, der diese Liga so völlig mittlerweile sehr frustrierend macht. Ich glaube, man kann es auch positiv sehen, aber aus so einer Fortuna-Sicht ist es auch, dass man trotzdem halt das Tor, also 2 Tore macht. Und das macht man ja einfach auch. Ne? Also selbst ohne einen gesunden Offensivplan macht man trotzdem noch Tore irgendwo.
Ja, aber das liegt halt auch einfach daran, dass es halt einen Spieler gibt in der Saison, den man von unserer Kritiklawine mal eindeutig ausklammern muss, und das ist Isaac Johannesson, und das ist halt einfach eine krasse Einzelaktion wieder von Johannesson.
Es sind alles Einzelaktionen. Ne? Man kann, also es übertriebenermaßen sind alles Tore, die meisten der Tore sind halt, weil man eben, wie ihr es ja beschrieben habt, ne? Man hat ja eine gewisse hohe Qualität in den Spitzen. Nur der Kader ist halt so bekackt zusammengestellt, dass man das halt nicht in der Breite hat und dann, dass es halt auch nicht dann trägt und auch nicht die Stabilität einem gibt. Das ist ja auch noch.
Ja, man hat es ja wieder so kompletter Zufall, wie dieses Tor halt entsteht.
Ja. Ja.
Es ist kompletter Zufall, wie dieses Tor entsteht, und das ist jetzt einfach so häufig so gewesen, dass die Mannschaft halt trotzdem es immer wieder schafft, ein Tor zu machen, zwei Tore zu machen aus höchstens 2 bis 3 Chancen pro Spiel. Das war jetzt ja wirklich, also das zieht sich jetzt ja komplett durch diese Rückrunde. Das ist extrem bewundernswert und ist eben auch einer dieser Garanten dafür, dass wir überhaupt noch eben da oben so stehen. Und da kommt ja, glaube ich, auch eben ein großer Teil unserer Frustration halt her, dass wir halt denken, boah, es gibt einfach auf diesem individuellen Level ist eigentlich so viel Qualität vorhanden. Man schafft das halt irgendwie nur nicht in ein Ganzes zu gießen, und man erkennt halt eben auch gar nicht, was halt eben der Plan dahinter ist. Bei Johannesson stimme ich dir natürlich auch total zu. Wahrscheinlich kann man da sogar den Case machen, dass er im Augenblick einer der 3 besten Spieler dieser Liga ist. Und wir können das halt eigentlich kaum nutzen, und eigentlich ist es meiner Meinung nach auch eins der Probleme, die wir halt haben, dass halt Johannesson auch nicht auf der richtigen Position spielt, weil wenn es halt um das Spiel gegen den Ball geht, da sind sowohl Giovanni Haag auf der 6 und Johannesson dann daneben auf der offensiveren Rolle, glaube ich, nicht ideal gecastet. Und jetzt auch gerade in dem Spiel gegen Fürth, da waren wieder einige Situationen dabei, wie wir die so häufig schon gesehen haben in der Saison, dass halt ein gegnerischer Spieler in einer Situation, die keine wirkliche Kontersituation ist, mit dem Ball hinter der Mitte, also kurz vor der Mittellinie losläuft und eigentlich bis zum Strafraum durchlaufen kann und einfach überhaupt keine klar aufgeteilten Räume sind, niemand diesen Spieler mit Ball halt irgendwie aufnimmt und dann am Strafraum halt einfach 5 Düsseldorfer Verteidiger bzw. defensive Mittelfeldspieler halt irgendwie warten und die Angriffsspieler des Gegners sich da auch in Ruhe überlegen können, welchen Tiefenlauf sie denn nehmen werden. Und das darf einfach nicht sein. Also auch gerade im Spiel gegen den Ball ist das vor allen Dingen in so Umschaltaktionen nicht gut, wirklich nicht.
Ja.
Zustimmendes Schweigen.
Ja. Also wir haben ja schon so ein paar Dinge gesagt, die sich durch die Saison ziehen, die auch wieder zu sehen waren. Ne? Irgendwie Außenverteidiger, die nicht das Offensivspiel unterstützen, hat man wieder gesehen. Aber hinzu kamen halt einfach diese unglaublichen Pässe ins Aus. Also diese völligen, also keine Ahnung, die Pässe, die ich erwarte von einer Mannschaft, die völlig verunsichert ist. Und das fand ich total lustig im Prinzip, als ich jetzt mich auf diese Aufnahme heute vorbereitet habe, ist, dass letzte Woche, wo man da wieder in letzter Minute der Niederlage von der Klinge gesprungen ist und eiskalt diesen Elfmeter genutzt hat, da wurde gelobt, was für eine mentale Stärke diese Mannschaft hat. Und dass sie auch in solchen Drucksituationen natürlich den Elfmeter reinmacht, in dem Moment natürlich in Person von Isaac Johannesson. Und da wurde dann Axel Zähle irgendwie mehrfach in der Journalie bemüht, der als Mentaltrainer fungiert. Und da denke ich mir, der hat aber dann irgendwie der unter der Woche sich zu sehr auf seinen Lorbeeren ausgeruht oder was. Weil, also, warum waren da diese völligen technischen Unsauberheiten? War das auch eine Nervosität? Woher kommt die Nervosität? Was hat man denn eigentlich zu verlieren? Man hat völlig überperformt. Oder ist da jetzt ein Druck, dass wir am Ende wieder Dritter sein müssen bei den Spielern? Ist das das Selbstverständnis wahrscheinlich bei vielen Fans? Denkt die Mannschaft das auch? Ja, wahrscheinlich schon. Ich weiß es nicht. Aber ich fand das völlig unbegreiflich, diese Häufung von Pässen ins Niemandsland und dann ins Aus. Und das hat mich vor allem, glaube ich, so resignieren lassen jetzt in Bezug auf die Saison.
Ja, also ich glaube, den Mentaltrainer würde ich da mal ein bisschen rausnehmen. Also ich glaube, die Fehler, die wir jetzt da jetzt gesehen gefunden, haben,
Schwein.
Die Fehler, die wir da jetzt gesehen haben, also ich glaube nicht, dass du da als dass du da irgendwie gegenarbeiten kannst. Also das werden nur die Spieler selber beantworten können. Das ist vielleicht in der Mannschaft insgesamt irgendwie nicht so richtig gut an dem Tag zumindest gestimmt hat, hat man ja auch irgendwie gesehen, dass ich da ziemlich angeraunzt wurde, was aber auch einfach verständlich war, glaube ich, anhand von dem, was man da gezeigt hat. Ja, auch da, der Trainer hat es ja auch irgendwie nach dem Spiel nochmal angesprochen, dass es da wirklich absolut an den Basics gefehlt hat. Du hast es gerade angesprochen, Tim. Also was ist da für Pässe, was da für einfache Pässe ins Ausgespielt wurden, was es für Probleme beim Stoppen von Bällen aber halt irgendwie auch gab. Also das habe ich irgendwie auch von der Mannschaft der Fortuna selten gesehen, gerade weil ja auch viele von diesen Sachen halt völlig ohne Gegnerdruck passiert sind.
Ne? Ja,
also
ich glaube, genau.
Also man könnte da jetzt speziell Jamil Siebert nennen, bei dem mich das total überrascht hat, was der da irgendwie nochmal unter vielen, wo es sehr schlecht funktioniert hat mit diesen Basics, nochmal herausgeragt hat. Also was der in den ersten 30 Minuten ohne Gegnerkontakt gespielt hat mit dem Ball am Fuß, war wirklich bodenlos. Der fängt sich dann nach einer halben Stunde so ein bisschen, als er dann irgendwann eine gelbe Karte nehmen muss, weil er halt einen Spieler faulen muss, nachdem er auch gerade wieder, nachdem es halt gerade einen Ballverlust gab, weil er wieder einen Katastrophenball gespielt hat. Danach hat sich das halt so ein bisschen verbessert. Aber ja, also das ist wirklich auch was, wo ich ehrlicherweise nicht davon ausgehe, dass wir das jetzt in den nächsten Wochen in der Form nochmal sehen werden. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die Trainingseinheiten der Fortuna in dieser Woche, auch wenn das, glaube ich, was ist, was Spieler richtig scheiße finden, alle damit beginnen werden, dass man sich die ersten 20 Minuten von jeder Einheit in 10 Meter Entfernung voneinander aufstellt und sich da in Pärchen die Bälle zupassen wird. Und das ist, glaube ich, genau das, was ich Daniel Thun raten würde, auf jeden Fall, weil das sah wirklich so aus, als ob man mit dieser Mannschaft mal wieder an den Basics arbeiten muss.
Es ist nach wie vor schade, dass dein Vater Tim nicht jede Woche am Trainingsplatz steht, um genau das jetzt zu beobachten, ob das auch gemacht wird. Zu kontrollieren, möchte ich fast sagen.
Also ihr Kiebitze da draußen, wir gieren nach euren Eindrücken vom Training. Schreibt uns gerne. Ich möchte nochmal zur Ehrenrettung von Jamil Siebert sagen, dass er dann auch einige Male die Fehler anderer Spieler ausbügelt im Verlauf der ersten Halbzeit. Also er hat sich wirklich gefangen nach dieser Katastrophenstart. Trotzdem habe ich mir auch dann irgendwann aufgeschrieben, die Ideen von den Pässen sind ja erstmal gar nicht so falsch, wenn die an den Mann kämen. Dann hätte man auch den Weg nach vorne irgendwann gefunden. Aber ja, schrecklich.
Ja. Aber auch nur so phasenweise, oder? Also ich fand, es gab auch große Phasen im Spiel, wo ich das halt überhaupt nicht sehen konnte und wo ich halt irgendwie eher wahrgenommen habe, dass man halt wirklich nur immer so komplette Alibi-Bälle irgendwie ins Mittelfeld gespielt hat, wo dann häufig Appelkamp oder Quarteng halt irgendwie kurz gekommen sind, also dem Passgeber entgegengekommen sind, aber eigentlich das vierte Mittelfeldpressing, das wirklich sehr, sehr gut war, da konnte man halt wirklich halt genau sehen, was es halt bedeutet, wenn irgendwie eine Mannschaft halt irgendwie zusammen mit einem Plan auf dem Platz agiert. Die haben einfach diese kurz kommenden Mittelfeldspieler immer direkt mit Körperkontakt halt irgendwie so begleitet, dass die dann auf den Ball irgendwie nur so alibihaft abprallen lassen konnten. Die Bälle sind alle sofort bei den Fürtern gelandet und so hat eigentlich jedes Mal, wenn man halt versucht hat, mal irgendwie so ein bisschen in den Druck in die Mitte reinzuspielen, obwohl man halt diese ganzen Spieler mit sehr, sehr viel Qualität am Ball auf dem Platz hatte, auf Seiten der Fortuna, eigentlich dafür gesorgt, dass man da diese Bälle sofort verloren hat und in den nächsten Konter halt reingelaufen ist.
Eine Sache, die du eben gesagt hast, ist, dass sich die Spieler gegenseitig angeraunzt haben. Ja, das war sehr auffallend, aber was mir gefehlt hat, ist der Oberraunzer, ja? Also Fortuna hat in dieser Saison nicht den Oberraunzer, der dann die gesamte Mannschaft mal anbrüllen darf. Und danach sind alle irgendwie auf Kurs, sondern die haben sich halt einfach gegenseitig angeraunzt. Also mir hat da echt auch in dem Spiel das nochmal klar gemacht, irgendwie fehlt der Mannschaft doch auch eine Hierarchie, oder?
Aber hatten wir sie mal letzte Saison? Also da würde ich jetzt irgendwie eher davon ausgehen, da ist doch jetzt niemand.
Ja, da musste halt nicht so viel geraunzt werden, ne?
Ja, und im Zweifel hat halt Cello noch mehr Einsatzminuten gesehen.
Aber der hat doch kaum gespielt letztes Jahr. Der hat dieses Jahr mehr gespielt als letztes Jahr, würde ich fast vermuten. Also
man braucht den Raunzer ja auch nur, wenn du es halt, also
genau,
wenn es halt schlecht läuft. Wenn es gut läuft, dann findet sich das ja in so einem Team auch. Da können ja auch flache Hierarchien oder Spieler, die halt vielleicht mit Beispiel vorangehen. Aber wenn halt kein Spieler mit Beispiel vorangeht, außer Johannesson, der einfach, glaube ich, vom Typ nicht so derjenige ist, der dann, ne?
ja. Und was
aber ganz ehrlich, wir sind doch jetzt kurz davor zu sagen, es müsste mal jemand ein Zeichen setzen. Ja. Und dann sind wir doch eigentlich schon bei einer Szene, die wir eigentlich noch besprechen müssen, weil der Oberraunzer, den wir ja gerade haben, der heimliche Kapitän, ist Florian Kastmeier und der setzt ein Zeichen. Der wichst nämlich mal jemanden über die Bande, wie das dann häufig in solchen Situationen gefordert wird und dann ist es auch wieder nicht recht.
Naja, aber wenn du, also pass auf, das über die Bande wichsen ist schon eine Kunst. Du darfst das über die Bande wichsen auch nicht irgendwie 50 Zentimeter vorher anfangen und dann in den reinfallen, stolpern, um ihn dann nicht in die Beine zu wichsen, sondern halt einfach nur umzufallen. Das war einfach ungeschickt. Das war ein bisschen in Pöde ungeschickt, aber es lenkt natürlich auch nur davon ab, dass halt von Brederode vorher die Innenbahn nicht nur öffnet, sondern auch noch eine Lichterkette hinhängt, damit man auch sieht, dass man durchlaufen kann. Der darf ja niemals da hinkommen. Ja, und dann geht's halt, das ist halt scheiße, okay. Ja, passt natürlich trotzdem auch, ne?
Gut, aber trotzdem, wir sind jetzt gerade kurz schon zum Elfmeter abgebogen. Ich möchte nur nochmal sagen, was auch dazu passt, dass man sich nur gegenseitig angemeckert hat, ist, ich habe den Fernseher sofort ausgemacht, weil ich die Schnauze voll hatte nach dem Spiel. Aber anscheinend hat sich auch bis auf Florian Kastenmeier nach dem Spiel kein Spieler den Medien gestellt. Das lässt halt auch tief blicken, so. Finde ich.
Ja. Ja.
Gut. Elfmeter.
Ja, da brauchen wir jetzt nicht viel mehr drüber reden. Ne? Ist halt so gelaufen, wie es gelaufen ist.
Ja, aber es halt ist richtig, dass er wiederholt wird, oder?
Ja,
sind wir uns einig.
Blabla, ja. Ist es wichtig, richtig, aber.
Das ist natürlich richtig, aber ich glaube, also gerade dieser Freitagabend zeigt ja genau, was der VAR halt für eine absolute Katastrophe ist. Also. Natürlich wollen wir irgendwie, dass halt irgendwie alles richtig entschieden wird anhand von den Regeln. Aber wenn du halt irgendwie zwei solche Szenen hast, dass du halt irgendwie erstmal dieses Tor aberkennst, wo ich mir ehrlicherweise denke, also es gibt doch keine drei Menschen auf der Welt, die da halt wirklich einen Foul sehen. Das ist ein ganz klares Tor und das halt ausgerechnet die einzigen beiden Menschen, die das scheinbar für regelkonform halten, ausgerechnet der Schiedsrichter und der VAR-Typ, der im Kölner Keller sind.
Ja plus der HSV-Spieler, sei schon der
Gegner, der der Fall ist. Das ist wirklich, das, also ich, dieses Tor nicht zu geben, okay, wenn der Schiedsrichter da in dem Augenblick halt so einen krassen Wahrnehmungsfehler hat, dann ist das halt so. Aber genau um solche Sachen dann zurückzunehmen, gibt es halt den VAR. Und wenn der das nicht zurücknimmt, aber dann halt später in der Situation, wo sich halt ehrlicherweise ja auch niemand beschweren würde, sondern der Einzige, der halt darauf achtet, ne, also da steht ja auch kein Filter im Block und sagt, der hat sich zu früh bewegt oder weiß ich nicht, sondern ne, da gibt es einen Menschen auf der Welt, der halt noch überlegt, oh, könnten wir hier irgendwie noch eine Aktion halt zurückpfeifen und fängt dann da halt irgendwie an nachzumessen, was natürlich alles seine Richtigkeit hat, natürlich. Aber in dieser Kombination ist es wirklich, ist es schwer zu akzeptieren, finde ich.
Aber danke, dass du mich jetzt endlich darauf gebracht hast, dass VAR eigentlich für Wahrnehmungsfehler steht. Jetzt habe ich es. Mm.
Das ist ein erkenntnisreicher Tag.
Ja. Gut, aber trotzdem, wir haben in den letzten Wochen sehr häufig darüber geredet, dass das Glücksschwein so langsam mal geschlachtet ist und das kam dann an dem Abend zum Tragen. Trotzdem ist es richtig, immer wieder den VAR zu kritisieren, solange er uns begleitet. Daran sollte man aber die Niederlage nicht festmachen.
Nein, das haben wir ja auch sehr klar gemacht. Ne?
Das haben wir, glaube ich, nicht gemacht.
Wir haben keine Türchen offen gelassen, um es zu Mist zu verstehen, dass das einfach eine vollkommene Scheißleistung war. Ja. Ich glaube, das letzte Mal, dass das Glücksschwein geschlachtet worden ist, war vorm HSV. Passt das? Ich glaube, in der Hinrunde hatten wir das Glücksschwein auch schon mal geschlachtet. Und ich glaube, das war direkt vorm HSV, oder?
Ja, aber tatsächlich war das Spiel gegen den HSV ja auch so der erste Bruch ergebnistechnisch in der Saison. Von daher, vielleicht ergibt sich nicht ergebnistechnisch, sondern leistungstechnisch endlich mein Bruch nach all diesen Nichtleistungen in der Rückrunde, aus denen man viele Punkte geholt hat. Apropos Nichtleistung, da denke ich immer direkt an den HSV. Sollen wir jetzt schon auf den HSV kommen?
Lass uns auf den HSV kommen. Oder gibt es noch etwas, Lou, was du noch unausgesprochen hast?
Ich glaube, mit Dingen zu dem Spiel bin ich auch eigentlich durch. Aber da wir ja das Segment zum HSV mit unserem Experten Christian schon vor dem Spiel, vor der Aufnahme aufgenommen haben, würde mich natürlich jetzt trotzdem vielleicht dann noch mal kurz vorher von euch interessieren, was ihr denn so für Änderungen vielleicht vornehmen würdet im Hinblick auf dieses Spiel, weil es würde sich ja schon relativ viel anbieten. Nee, ich glaube, wir können davon ausgehen, dass Emma und Cello eventuell auf der Bank sitzen werden. Da wird es halt kaum für 90 Minuten reichen, aber ich glaube, einfach von dem, was wir da jetzt gesehen haben, da mal so ein bisschen durchzurotieren, da wären wir ja natürlich jetzt irgendwie alle aktionistisch am Dienstagabend voll mit dabei. Aber wenn es dann wirklich dann am Wochenende hart auf hart kommt, was bleibt denn da übrig und was würdet ihr?
Ja, also Kovnatski ist ja schon wieder dabei.
Ja.
Das ist schon mal wertvoll, würde ich sagen. Der kann auch aus nichts nochmal ein Tor machen. Genauso wie das Isaac Johannesson auch immer kann.
Und ich weiß jetzt schon das Gegenargument, ne? Dass man halt so, ja, gegen Dompe und so, aber mir fällt jetzt kein Pro-Argument mehr für Lundal ein. Und ich hätte noch nie so viele Pro-Argumente, ich war immer skeptisch. Und ja, Zimbo ist wahrscheinlich auch nicht mehr 25, aber ich will ihn jetzt schon noch mal sehen.
Ist auch schon krass, dass Zimbo halt wieder der einzige, also zumindest aus dem engeren Kreis ist, der ist neben Karim
Afo. Kann nicht sein. Der war der Leistungsträger
der 90 Jahre. Minuten auf der Bank sitzt. Also auch da, wie zu so vielen Themen, die gerade mit der Fortuna zu tun haben, würde mich das auch echt freuen, wenn man das vielleicht irgendwie auch von Seiten der Medien, also für sowas sind ja auch Pressekonferenzen zum Beispiel, könnten dafür da sein, auch wenn da ja immer, glaube ich, viel mit Hintergrundgesprächen geklärt wird. Aber wenn man sich dieses Themas irgendwie mehr annehmen will, es würde mich schon wirklich interessieren, was da die Geschichte hinter ist. Ich bin natürlich eigentlich auch bei dir, Jan, aber ich würde auch sagen, in dem Spiel gegen Dompe kannst du Lundal eigentlich nicht rausnehmen, vor allen Dingen, weil wir auch eigentlich davon ausgehen müssen, dass die Fortuna beim HSV ähnlich mit einem ähnlichen Ansatz spielen wird, wie sie es auch in Köln gemacht haben. Da werden die Ballbesitzphasen auf ein Minimum reduziert sein und dann kannst du halt immer noch einen anderen Rechtsverteidiger bringen, wenn du halt mit einem Tor zurückliegst in den letzten 20 Minuten.
Ich hätte noch eine Idee. Ich würde vielleicht Kwasi nochmal auf außen probieren. Oh, wait. Ja, der Name ist heute noch nicht gefallen. Ich fand, der hat eine ganz ordentliche Partie für Fürth gemacht.
War.
Ja, keine Ahnung. Es wird wieder auf Lundal hinauslaufen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Dafür kennen wir Daniel Thun jetzt lang genug.
Was würdet ihr davon halten? Sowohl Quarteng als auch Van Brederode rauszunehmen. Einfach weil ich das Gefühl habe, dass es gerade gegen den Ball, also wir haben es jetzt, Van Breda wurde jetzt ja auch beim Elfmeterpfiff ja auch mal irgendwie kurz angesprochen, aber insgesamt, das ist einfach gegen den Ball nicht griffig genug und ich glaube, Haag und Johannesson können eben auch gegen den Ball jede Hilfe gebrauchen, die sie bekommen können. Da sind wir natürlich wieder genau beim Punkt. Es gibt halt einfach kaum Alternativen. Niemals ist auch da niemand, der da wirklich heraussticht. Aber man könnte natürlich auch, ich weiß nicht, ob man das irgendwie dadurch löst, dass man vielleicht auch zwei Stürmer auf den Platz stellt, Pečinović und Kubnacki. So viel schlechter kann es irgendwie auf den Flügeln auch nicht mehr werden, als es jetzt zuletzt gewesen ist.
Das ist eine gute Grundlage, ist ein Argument eigentlich für sehr vieles. Es kann einfach nicht so viel schlechter werden. Da bin ich mir nicht so sicher, aber ja.
Ja, letztlich ist es doch so, man hat den Kader verschlankt, damit die Mannschaft enger zusammenrückt. Ja, haben sich alle gegenseitig nach unten gezogen. Nein, Quatsch. Ich würde jetzt sagen, vielleicht auch nicht komplett durchmischen. Vielleicht einfach halt die Basics trainieren, sich ein bisschen Sicherheit holen und dann ist halt nochmal mit einer ähnlichen Elf probieren, aber mit weniger Fehlern.
Ja, schauen wir mal.
Dann gucken wir doch mal, welche Fehler der HSV am Wochenende so gemacht hat, denn die kommen auch nicht aus einem erfolgreichen Wochenende. Und damit, hallo Christian.
Ja, und wie jedes Mal pro Halbserie einmal ist der Christian bei uns dabei und wird uns über den HSV berichten, wird uns aufklären, was seit dem letzten Spiel gegen den HSV alles passiert ist bei den Hamburgern. Hallo Christian, schön, dass du wieder dabei bist.
Moin in die Runde, danke für die Einladung.
Ich weiß noch, was beim letzten Mal der Christian mir am Ende uns die Frage gestellt hat, wo wir glauben, wo die Fortuna am Ende landen wird und ich damals gesagt habe, ja, die steigen auf. Ja gut, vielleicht nicht. Jetzt werden wir diese Frage aber nicht, wir können jetzt fies sagen, steigt denn der HSV auf, Christian?
Ich habe mich auf die Frage vorbereitet, aber die kommt doch erst später, oder?
Ja, wir drehen heute alles um. Ne?
Ja, ich glaube schon immer noch eigentlich dran, aber das liegt vor allem halt auch daran, dass Mannschaften wie Fortuna Düsseldorf gar nicht so gut sind, glaube ich. Und das macht mir Hoffnung.
Du musst halt einfach genug Idioten finden, die schlechter sind als du. Das ist der Reiz der aktuellen zweiten Liga.
Ja.
Wie heißt denn der aktuelle Trainer vom Hamburger Sportverein?
Der Trainer heißt Merlin Polzin.
Und was macht diesen Herrn Polzin aus? So vom Äußeren oder?
Das ist
von seinem geilen Vornamen.
Ja, Merlin, der magische Merlin. Vor allem, es gibt ja auch eine Verbindung quasi zu Fortuna Düsseldorf, denn Polzin ist ja gekommen, damals noch mit Daniel Thun aus Osnabrück. Und das zeigt auch schon so ein bisschen, dass er viel miterlebt hat die letzten Jahre und auch einige Trainer überlebt hat. Also er hat sich weiterhin gehalten als Co-Trainer und was macht ihn aus? Ich glaube schon, dass er einiges von dem, was er bei diesen Trainern gelernt hat, jetzt anwenden kann. Also schon noch so ein bisschen dieses Tim Walter-hafte Spielen mit Ballbesitz, aber verbunden vielleicht doch mit einigen Sachen, die seitdem passiert sind und die er gelernt hat. Und vor allem würde ich sagen, macht ihn aus, dass er den Spielern wieder Spaß vermittelt hat. Also das war mit das Erste, was nach dem ersten Spiel viele Spieler in die Mikros gesagt haben, dass es dann doch auffällig war, wie wenig Spaß man wohl mit Steffen Baumgart hat.
Das kann man sich gar nicht vorstellen. Nee. Der trägt doch immer so Mützen.
Ja. Ja.
Na gut, also Herr Polzin ist Jetzt habe ich mir gerade stumm geschaltet.
Nochmal.
Also, Merlin Polzin ist auf jeden Fall ein anscheinend umgänglicher Typ, aber vom Fußball, was hat er verändert? Also, wie hat sich der HSV verändert, seitdem wir das letzte Mal auch gesprochen hatten?
Ja, wir spielen jetzt wieder Viererkette. Wir spielen jetzt wieder eigentlich das von den Positionen her, erstmal von der Grundformation, was man unter Tim Walter gespielt hat, also so ein 4-3-3 mit einem klaren Sechser, zwei Achtern, zwei klaren Flügelspielern und einem Mittelstürmer. Genau, was schon eine größere Veränderung war, weil das zum Beispiel auch dazu geführt hat, dass Jean-Luc Dompé wieder eigentlich immer spielt, wenn er nicht gerade verletzt ist oder zu spät zum Treffpunkt gekommen ist. Was auch schon mal passiert ist. Ja, weil das war ja eins der Probleme unter Baumgart, das Umstellen auf die Dreierkette, dann mit zwei Schienenspielern, für die du eigentlich links niemanden hattest so richtig. Also beziehungsweise du hattest jemanden, aber der war eben nicht Jean-Luc Dompé und also dem, ihr kennt ihn ja auch mittlerweile, der ist ja schon ganz gut. und gerade wenn man so Mittelstürmer hat, die vielleicht auch kopfballstark sind, dann ist das schon ganz gut, wenn der spielt. Ja, ich glaube, das war so ein bisschen was die Formation angeht, die größte Veränderung. Ja, und dann wieder so eine gewisse Rückkehr zu dem Tim Walterhaften. Wir sind hier der HSV, wir wollen das Spiel gewinnen und wir wollen das mit viel Ballbesitz machen und weniger diese doch häufiger etwas abwartende Haltung, die man unter Steffen Baumgart hatte, die dann, also für mich kulminiert ist in dem Heimspiel gegen eine komplett verunsicherte Schalke-Mannschaft, wo man, glaube ich, mit 7 oder 8 Defensiven gespielt hat in der Startelf, was jetzt nicht so richtig nachvollziehbar war. Ja, würde sagen, das sind so die wichtigsten Aspekte.
Und Davy Selke ist sowieso ein Garant darauf, dass man am Ende nicht den Umweg Relegation nehmen muss und direkt aufsteigt, richtig?
Im Moment könnte man das meinen, ja. Ich bin auch erstaunt, habe das in anderen Kontexten schon gesagt. Ich glaube, es gibt wenige Einschätzungen, wo ich so falsch lag wie bei der Verpflichtung von Selke. Aber es ist ja auch mal schön. Gerade in Bezug auf den HSV, wenn man da mal positiv überrascht wird. Ja, das scheint zu passen, sowohl sportlich als auch was seine Art angeht, was er dieser Mannschaft bringt. Und Robert Glatzel soll, habe ich vorhin noch gelesen, gegen Magdeburg auch wieder mit im Kader sein. Auch das ist sicherlich nicht schlecht, weil er nur doch sehr lange verletzt. Ja, also auf der Position sehe ich gerade, also mache ich mir gerade keine Sorgen.
Aber auf welcher Position machst du dir Sorgen?
wie so ein echter Moderator. Stark. Ja, was gerade so ein bisschen, also zumindest nach dem Wochenende, vielleicht reden wir ja noch drüber, warum man jetzt am Wochenende und warum es vorher gut
lief. Nein, das hier ist für den Düsseldorfer Podcast, niemand muss hier erklären, warum man in Paderborn untergeht. Also davon geht einfach mal jeder aus.
Ja, was so ein bisschen gerade ein Knackpunkt zu sein scheint, sind die Außenverteidigerpositionen. Also links spielt ja Miro Muheim und der spielt auch immer und das ist auch gut so, weil der ist gerade im Spiel mit dem Ball halt einer der wichtigsten HSVer, würde ich sagen. Die Standards sind auch gefährlich. Gleichzeitig hat Kwasniok, von dem man ja halten kann, was man möchte, im Nachgang des Spiels durchaus richtig analysiert, hat er auch seine Schwächen defensiv, gerade bei höheren Bällen. Und auf der anderen Seite sieht es eh nicht aus. William Mickey Broncis, der jetzt für viele überraschend doch zu einem Startelf-Kandidat geworden ist und der das eigentlich ziemlich gut gemacht hat die letzten Wochen, vor allem offensiv, hat leider immer auch wieder so ein paar Sachen drin defensiv, die dann halt zu Gegentoren führen. Also zum einen ist der eben auch nicht besonders kopfballstark und robust. Zum anderen habe ich den Eindruck, dass da die Abstimmung, wann der eigentlich einrücken sollte und wann er lieber außen stehen bleiben sollte, dass das nicht immer so gut klappt. Das heißt, gerade auf der Rechtsverteidigerposition könnte ich mir vorstellen, dass man da gerade noch ein bisschen schaut, ob Silvan Hefti, der auch schon viele Spiele gemacht hat, der ein bisschen soliderer Spielertyp ist, ob der vielleicht spielen wird am Samstag. Ja, und die andere kleinere Baustelle, finde ich, die man immer noch hat, ist die Frage, wie es in der Innenverteidigung und auf der 6 aussieht. In den letzten zwei Wochen hat man da jetzt mit Daniel Elfadli als Innenverteidiger gespielt, dem HC Kadunic, und Jonas Meffert auf der 6. Auch ihr, die den HSV schon ein bisschen kennt, werdet merken, dass Sebastian Strohlaut da dann gar nicht mehr spielt in dieser Konstellation. Da bin ich mal gespannt, ob das so bleibt, weil also einer meiner Lösungsansätze am Wochenende war dann zu sagen, ja, vielleicht hätte es Elfadli doch eher im Mittelfeld gebraucht und dann hätte man schon da vielleicht hinten gebraucht, aber das ist natürlich nach dem Spiel auch immer einfacher zu sagen, weil gegen Lautern die Woche vorher lief es ja sehr, sehr gut in der Konstellation.
Ja, also wenn man jetzt sich so ein bisschen durch die Statistiken klickt, ich habe da jetzt keine Zusammenfassung gesehen, du hast zwar jetzt die Schwächen aufgedeckt, aber man hätte jetzt das Spiel am Wochenende nicht unbedingt verlieren müssen, richtig?
Also ich würde sagen, Paderborn hat das schon verdient gewonnen. So. Zur Pause ist das halt meiner Meinung nach eigentlich so ein Unentschieden-Spiel. Also beide hatten so einzelne Gelegenheiten, aber jetzt auch nicht so besonders dolles. Und dann macht Paderborn eigentlich aus der einen Chance das Tor und wir machen es halt nicht. Ich glaube, die Statistiken waren auch ziemlich ausgeglichen zur Pause. Und da hatte ich eigentlich die Hoffnung, dass es danach ein bisschen besser läuft, aber irgendwie hat man es nicht in den Griff bekommen. Also das Pressing von Paderborn war gut, das hat man nicht überspielt bekommen, weil man auch unpräzise war. Strafraumbesetzung war meiner Meinung nach nicht so gut. Also da war Selke ziemlich oft alleine und man hat eigentlich gut selber gepresst, vor allem in der ersten Halbzeit, aber aus dem Ballgewinn ist da nichts geworden. Und dann muss man ja sagen, Paderborn macht das dann gut. Das ist eine gute Mannschaft. Die stehen auch nicht umsonst da jetzt wieder oben. Ja, also man gegen eine gute Mannschaft, die das über 90 Minuten so macht, kann man dann eben auch verlieren auswärts.
Wie bitter ist das, dass das genau zum Beginn des März passiert? Geht da das Kopfkino in Hamburg wieder los?
Ich hoffe nicht. ja, im Prinzip ist das ja das, was wo Poltin jetzt auch ran muss. Also was er in den letzten Wochen eben gut hinbekommen hat, fand ich, war auch in schwierigen Situationen die Mannschaft offenbar so sehr zu erreichen und im Griff zu haben und ihnen Sachen an die Hand zu geben, dass sie auch schwierige Spiele drehen konnten. Also gegen Münster hat man noch gewonnen in Münster. Und auch in anderen Situationen, wo es echt kritisch war, hat man sich noch wieder rausgezogen und eben ja auch seit sehr vielen Spielen jetzt vor dem Wochenende nicht mehr verloren gehabt und eigentlich immer auch ein Tor gemacht. Das war jetzt tatsächlich so ein, ich hoffe, dass es ein Ausreißer ist. Ich glaube, zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf kann man im Moment schon gewinnen, meine Meinung. Weiß nicht, wie ihr das so seht. Ich hoffe, dass diese März-Statistik und dieses Raunen dann am Samstagabend wieder ein Ende hat erstmal.
Ja, das ist vielleicht genau der richtige Gegner zur richtigen Zeit, die Fortuna. Das könnte passieren.
Ja, ja, du hast jetzt eben das Pressing schon angesprochen vom HSV. Uns interessiert natürlich auch, wie da gerade in dieser Saison und speziell jetzt seit Polzin übernommen hat, die Herangehensweise ist. Also wo presst der HSV normalerweise und in welcher Intensität? Kann man das sagen oder ist das eher ziemlich variabel?
Ich würde sagen, es ist variabel, aber man hat zwischendurch Phasen, wo man sehr weit vorne drauf geht, also auf die Innenverteidiger und den Torhüter. Es gibt aber durchaus auch Phasen, wo man dann versucht, dem Gegner mal das Spiel zu überlassen, aber seltener noch als bei Baumgart. Also gerade so in zweiten Halbzeiten, wo man sich dann ein bisschen, also gerade unter Baumgart nach der Pause immer so ein bisschen hat übertölpeln lassen, war man da eigentlich immer ganz, ganz aufmerksam und ist dann auch wieder raufgegangen. Ich habe da den Eindruck, die Abstimmung passt da noch nicht immer so perfekt. Das hängt auch manchmal, glaube ich, damit zusammen, wer da jetzt gerade vorne draufpressen soll. Es gab da doch auch relativ viele Wechsel in den letzten Wochen immer wieder auf der rechten Flügelposition, aber auch auf der Acht. Das heißt, das ist, glaube ich, noch nicht so richtig gut eingespielt. Aber ich würde schon davon ausgehen, dass wenn Fortuna Düsseldorf den Ball hat, manchmal soll das ja auch passieren in Spitzenspielen, dass der HSV dann auch draufgehen wird. Gleichzeitig gehe ich natürlich auch wieder davon aus, dass das Tune mit einem, ach ja, hier so einen Punkt mitnehmen und so 0-0 ist ja auch ein schönes Ergebnis, reingehen wird. Da hoffe ich dann, dass man eben geduldig bleibt.
Ja, davon ist auszugehen, dass das so passieren wird. Ne? Daniel Tune hat keinerlei Vertrauen in die Ballbesitzqualitäten seiner Mannschaft. Dazu gab es vielleicht beim Fürth-Spiel schon was zu hören. Also ja, aber das heißt ja bei der Fortuna auch nichts, weil ein Grund, warum ich ja auf deine Frage in der Hinrunde so optimistisch sagte, dass die Fortuna bis zum Ende oben dabei ist, dass ich dachte, die sind halt bombestabil. Das Spiel gegen den HSV sei eine absolute Ausnahme. Das ist sie aber nun auch nicht mehr. Und deswegen, ist das Vertrauen in die Fortuna gegen den HSV nicht unbedingt so richtig groß, aber gut.
Ja, wir haben jetzt schon angesprochen, es wird wahrscheinlich für die Fortuna in großen Teilen des Spiels darum gehen, eher zu verteidigen. Nichts anderes haben wir bisher in den Spitzenspielen dieser Saison so beobachten dürfen. Was wäre denn quasi der erste Spielzug, so der 1A-Spielzug am Reißbrett, mit dem der HSV die Fortuna knacken könnte? Oder beziehungsweise was ist der 1A-Spielzug, mit dem der HSV am liebsten Tore erzielen will? Also ich würde ja irgendwie, wenn ich auf den Kader vom HSV schaue, denken, dass da schon irgendwie noch relativ viel Baumgart drin wäre und man eben, wenn man solche Zielspieler wie Selke, wie Glatzel hat, dass man da halt irgendwie viel über Flanken geht. Jetzt hat der HSV aber, wenn ich jetzt mal auf die offizielle Seite der Bundesliga gehe, gerade mal 4 Flanken mehr geschlagen als die Fortuna und es ist da in An- und Abführung nur auf Rang 7, was ich halt echt relativ, also wenn man solche Spieler hat, finde ich das relativ weit hinten. Wird das trotzdem noch genutzt oder hat man das wirklich stark zurückgefahren, seit Baumgart nicht mehr da ist?
Also ich würde zum einen sagen, ich glaube, Baumgart hat es tatsächlich auch zu wenig genutzt. Also das wird jetzt vielleicht ein bisschen ausholend, aber dadurch, dass Dompe ja nicht gespielt hat, häufig unter Baumgart und Miro Muheim, derjenige, der eigentlich gut mit links hätte flanken können, als linker Innenverteidiger gespielt hat, hat man über die Seite zum Beispiel relativ wenig hinbekommen, in meiner Erinnerung. Das heißt, so viel klassischen, man versucht irgendwie durchzurennen und dann flankt man auf Selke, gab's unter Baumgart, finde ich, gar nicht so sehr. Tatsächlich, ich habe eben schon so leicht geschmunzelt. Ich glaube, der klassische Spielzug im Moment wäre trotzdem, Dompe den Ball geben, dann zieht er entweder nach außen, also zieht er entweder zur Torauslinie oder er zieht so ein bisschen in die Mitte, dann flankt er, Davy Selke stupst den Innenverteidiger so ganz leicht weg, dass es nicht strafbar ist und macht ihn dann mit dem Kopf rein.
Naja, ganz leicht wegstupfen des angreifenden Mannschaft, das sollte eigentlich immer gefiffen werden, wie wir gegen Fürth gesehen haben. Konsequent wird das jetzt umgesetzt, diese Regel. Da werden sämtliche Tore von Davy Selke schon mal nochmal postum zurückgenommen.
Ja, das könnte sein, dass das jetzt die neue Linie ist. Also ich glaube schon, dass das der Optimalspielzug ist. Also da gab es in den letzten Wochen einige, tatsächlich meistens auch eher so aus dem Halbfeld, also so aus so aus so mittelmäßig gefährlichen Situationen eigentlich, aber das ist das, was Selke echt gut hinbekommen hat. Also dann irgendwie sich so in den Gegner reindrehen, dann so einen Schritt zurück machen und dann doch irgendwie Platz haben. Und ja, das hat oft funktioniert. Was jetzt so in den letzten zwei Wochen so ein bisschen stärker geworden ist, und das hatte Polzin auch angesprochen, dass man eigentlich noch mehr wieder zur Grundlinie durch will. Also dass die Pärchen auf den Außen noch mehr zusammenspielen und dann einer quasi durchgeht, oder dass auch der Achter, ich gehe mal davon aus, Adam Karabetz und Ludovic Reis werden das spielen gegen die Fortuna, dass die auch so Höhe Strafraum zur Grundlinie durch können und dann halt flanken. Also das ist schon das, was wir so spielen.
Nun gut.
Es ist halt so, ja, es wird super. Es wird einfach.
Es ist halt, genau. Der HSV
hier alles vor Fatalismus.
Genau. Also der HSV wirkt auf jeden Fall von Weitem betrachtet in dieser Saison für uns alle irgendwie settelter als in den letzten Jahren. Von daher nehmen wir das jetzt mal so hin. Also für mich zumindest. Ganz witzig ist dann, dass heute am Tag unserer Aufnahme dann noch herausgekommen ist, dass euer Präsident im Sommer nicht mehr antritt und dann irgendwie Rauschen von außen, Marcel Janssen aufhört, Rauschen von außen nochmal kommt, aber selbst das macht mich jetzt irgendwie nicht sonderlich heiß da drauf, weil ich glaube, am Samstag ist der HSV in der momentanen Verfassung von Fortuna auch nach allem, was du gesagt hast, klarer Favorit. Und irgendwie habe ich auch ein Gefühl, dieses Jahr wird es der HSV endlich schaffen. Ich würde aber trotzdem gerne die Frage nochmal stellen. Gesetzt den Fall, in der nächsten Saison sind wir nicht mehr in derselben Liga. Das wäre jammerschade. Dann können wir dich nicht mehr zu unserem Podcast einladen. Aber sagen wir, der HSV schafft es nicht. Ist es eine Katastrophe oder steht der HSV auch so da, dass er eigentlich mittelfristig auch mit der zweiten Liga finanziell ganz gut überleben kann?
Also tatsächlich sind die Zahlen ganz gut dieses Jahr wieder. Wir haben ja im Winter für mein Empfinden absurd viel Geld für zwei Spieler ausgegeben, die wenig bis gar keine Profi-Erfahrung haben. Ich glaube tatsächlich, dass man sich das schon noch finanziell erlauben kann. Ich habe auch Kunz noch im Kopf, also Stefan Kunz, unseren Sportchef, der das so ein bisschen angedeutet hat zum Anfang der Saison, dass das jetzt kein Muss ist, um mit dir aufzusteigen, was man, glaube ich, intern vielleicht auch anders bespricht und was die Mannschaft, glaube ich, auch anders sieht. Aber zumindest war das so die Aussage. Ich glaube, was entscheidend sein wird, wie passiert das? Also ich fände es ich fände es fatal, wenn man dann wieder eine Strategieänderung von und wieder einen anderen Trainer holt. Wie ich bei Davy Selke falsch lag, lag ich bei Steffen Baumgart leider richtig. Das war eigentlich von Anfang an Quatsch, mit dem Kader den Fußball spielen zu wollen und mit dem Typen. So. Und ich glaube, Polzin, wenn er das Vertrauen bekommt, dann kann da was gehen. Also könnte es auch. Gleichzeitig kann ich mir gerade noch kein Szenario vorstellen, wie man auf eine okaye Art und Weise diese Saison nicht aufsteigt. Weil, also,
das ist, glaube ich, ein sehr valider Punkt.
Also ihr habt in eurer Anfrage an mich ja schon, glaube ich, formuliert und vom Schneckenrennen gesprochen, und da ist ja was dran. Also es gibt ja keine überragende Mannschaft. Es ist alles super eng. Alle verlieren immer auch mal wieder. Und da ich kann mir schwer vorstellen, dass wenn man jetzt irgendwie Dritter wird und dann in der Relegation verliert oder Vierter wird, dass man danach sagen kann, ja, das war in der Rückrunde schon in Ordnung, was man da gemacht hat. Die anderen waren aber einfach besser. So. Das sehe ich jetzt gerade noch nicht. Deswegen, also und unter dem Gesichtspunkt würde ich dann doch sagen, dass man aufsteigen muss in dieser Saison.
Ja, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Also, ich will nicht sagen, es war noch nie so einfach, aber es ist schon eine sehr bemerkenswerte Liga.
Es kann schon sein, dass Lautern und Magdeburg und Paderborn das jetzt irgendwie eiskalt durchziehen, aber also ein paar Spiele habe ich ja auch gesehen in den letzten Wochen und nee, also Kaiserslautern, nee, Magdeburg auch nicht, Paderborn vielleicht noch am ehesten, der FC, also nee, also ja.
Na, die ersten drei genannten haben ja immerhin noch das Spiel gegen uns in der Hinterhand, der FC nicht mehr.
Ja, das stimmt. Das war auch überragend von allen beteiligt. Gut, dass ich mir das komplett angeguckt habe.
Ja, sehr schön. Die Vorfreude sprüht nur so aus unserem Podcast auf den folgenden Samstag. Ich hoffe, dass wir nächste Woche, wenn wir dann das Spiel aufarbeiten, ein bisschen optimistischer auf auch unsere Fortuna blicken können.
Aber ich finde ja, man muss es ja schon sagen, es ist schon bemerkenswert, dass von den 6 Spielern mit 4 gelben Karten die Fortuna nach wie vor 6 Spieler mit 4 gelben Karten hat, um in dieses Spiel zu gehen. Ja. Man muss das auch positiv sehen.
Genau.
Auch noch, die Ausgangssituation hätte noch viel schlechter sein können.
Genau. Die fehlen dann alle gegen Regensburg, das ist okay.
Ich hätte auch noch so zwei HSV-related Fragen an euch. Ich habe so Vibes vernommen, dass ihr bislang mit der Performance von Moritz Heyer als Linksverteidiger nicht so ganz zufrieden seid.
Richtig? Ja, also ich spüre, die Frage geht vielleicht auch so ein bisschen an mich, weil ich mich mehrfach in unserem gemeinsamen Chat beschwert habe. Dass es richtig ist, natürlich jetzt besonders bitter, dass man ihm jetzt gegen Fürth da irgendwie noch das Tor geklaut hat. Aber ja, das stimmt schon. Also ist halt irgendwie sofort reingeworfen worden und hat dann jetzt alle Spiele von Anfang an gemacht auf der Linksverteidigerposition. Und ja, also ich finde, man hat jetzt halt bisher noch nicht so richtig gesehen, womit er sich halt diese Startelf Minuten halt sofort verdient hat und harmoniert er irgendwie auch mit seinem offensiven Part vor ihm, Maren van Brederode, irgendwie überhaupt gar nicht so gut im Spiel nach vorne und hatte halt irgendwie auch nach hinten halt irgendwie schon den einen oder anderen Bock drin. Von daher, ja, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, dass er ist halt eigentlich jetzt er spielt als Linksverteidiger deswegen, weil er so der Spieler, so vermute ich das, aus Daniel Thunes sich ist, der die wenigsten Fehler potenziell macht, was halt für eine Mannschaft, die irgendwo mal über für den Aufstieg spielen wollte, auch schon einiges aussagt, aber eben genau das gelingt ihm nicht. Also, ne, Lu hat's gesagt, der ein oder andere Bock ist halt drin. Und ich erwarte halt von ihm da überhaupt, also mittlerweile gar nichts mehr nach vorne, aber wenigstens die Stabilität und das ist halt einfach nicht gegeben, leider.
Also so viel dazu, dass die Außenverteidiger vielleicht der Schwachpunkt des HSV ist, also Unterstützung von unseren Außenverteidigern im Offensivspiel kann man momentan nicht erwarten.
Ja, auf rechts spielt immer noch der Lundal, ne?
Ja.
Ich hatte auch schon, also der war doch im Hinspiel so gut, Jan, oder?
War das eines seiner guten Spiele? Boah.
Ja, das war, glaube ich, so einer seiner ersten Spiele, ne, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja. Ja, also zumindest eines seiner ersten Startelf-Einsätze,
ja,
vielleicht auch der erste, ne, wurde da, glaube ich, speziell auf Dompe halt angesetzt, weil er halt eben diese Athletik hat, weil er halt die Schnelligkeit hat und hat das da, glaube ich, bis auf ein, zwei Momente eigentlich ganz gut gemacht, aber und ist jetzt eben auch seitdem nicht mehr rausgenommen worden, weil man einfach jemanden braucht, der halt irgendwie diese Schnelligkeit mit reinbringt. Aber dafür sind halt in allen anderen Bereichen halt die Defizite so groß, dass wir uns eigentlich fast seitdem wünschen, dass man es auch nochmal mit jemand anderem probiert. Aber das scheint halt wirklich nicht möglich zu sein. Also das ist auf jeden Fall einer der Gründe, warum es mit der Fortuna in dieser Saison halt irgendwie so schwerlich vorangeht, dass einfach die Außenpositionen so ein großes Problem sind.
Ja, da haben wir quasi mit Emma Ioa so einen internen Abgang zu verschmerzen.
Wir werden darüber gesprochen haben werden. Für alle, die das hören, wir nehmen dieses Segment vor dem Fürth-Segment auf, aber ich bin mir sicher, dass das zum Thema wird. Ja, das war die eine Frage.
Und dann, die andere betrifft Moritz Boroni-Quateng, der ja auch HSV Vergangenheit hat und ich weiß, damals noch sehr, sehr stark gelobt wurde und man eigentlich wollte, dass er bleibt, konnte sich dann aber trotzdem irgendwie nicht durchsetzen. Also erstmal die Frage, auf welcher Position spielt er gerade, weil das konnte ich bei ihm immer nicht so richtig zuordnen, was jetzt so das Beste für ihn wäre und wie läuft das so?
Ja, schöne Frage. Auf welcher Position spielt er? Was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass er ziemlich stark angefangen hat und seitdem aber das auch eigentlich parallel zur Mannschaft dann irgendwie auch etwas stärker nachgelassen hat. Also das erste Spiel war richtig gut und seitdem ist er halt irgendwie in einer eher schwachen Mannschaft auch eher so eine Art Mitläufer und musste jetzt irgendwie auch schon verschiedene Positionen spielen. Also ich glaube, in dem ersten Spiel war er halt in so einem 4-4-2 mit so Halbraumzehnern. Einer war der rechte Halbraumzehner, da hat er halt eben gut ausgesehen. Und seitdem hat er jetzt, glaube ich, entweder in einem 4-3-3 rechts auf dem Flügel gespielt, wobei er irgendwie auch nicht so ein klarer Flügelspieler ist, sondern da auch immer so ein bisschen in die Mitte zieht. Aber eben auch schon als quasi auf einer Doppel-8 irgendwie da den offensiven Part gespielt, aber das halt alles irgendwie ohne halt groß aufzufallen, aber das liegt ja, glaube ich, auch so ein bisschen daran, dass einfach die Fortuna in diesen ganzen Spielen noch, also eigentlich kein wirklich gutes Spiel gemacht hat, seit eben diesem Debütspiel von Quateng.
Und ich glaube, die Frustration darüber ist bei ihm auch mehr und mehr mit Händen zu greifen.
Ja, und ne, also ja. Und die Fortuna ist auch einfach auf der Suche nach dem richtigen System und ich glaube, das hilft dann halt so einem Spieler, der halt neu reinkommt, halt wirklich überhaupt gar nicht. Ne? Wenn irgendwie nicht klar ist, was wollen wir eigentlich, weiß ich nicht, was wollen wir eigentlich machen, in welcher Systematik stellen wir uns auf, sind wir eine klare Offensivmannschaft, sind wir eine klare Defensivmannschaft, wenn der Trainer sich nach den Spielen da hinsetzt und sagt, dass halt die Basics nicht funktionieren, dass halt die Abläufe nicht funktionieren, also blöder kannst du es, glaube ich, kaum treffen, wenn du zu einem neuen Verein wechselst.
Ja, ich hatte auch irgendwie, also ich habe mir so ein bisschen die Aufstellung dann angeguckt über die letzten Wochen und hatte auch so den Eindruck, das ist sehr, sehr durchwechselnd und auch, also für mich jetzt nicht so ganz klar. Ich gehe jetzt mal von einer Viererkette aus, aber ob das dann davor so ein 4-2-3-1 ist oder so ein 4-4-2 ist, also hab, und dann mit richtigen Flügelspielern oder halt eigentlich mit so einem verkappten Zehner, also so, ja.
Ja, aber Christian, die Fortuna dieses Jahr, musst du dir vorstellen, die trainieren im Training alles. Die können alles spielen. Und da sie alles spielen können, weiß man nie, was da auf einen zukommt. Und das wissen die Spieler aber dann teilweise auch nicht mehr, was da auf einen zukommt.
Genau. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, der uns dann zum Samstagabend führt, auf den wir uns jetzt hindenken.
Richtig. Alles kann passieren.
Alles kann passieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht so gut aussieht wie die für die Fortuna, die würde ich jetzt als gegebener sehen, aber wer weiß. Wir wollen ja den lieben Christian auch weiterhin bei uns begrüßen. Ne? Da muss die Fortuna auch ihren Teil dazu beitragen. Ja. Wir reden nicht über Kühne und was du über Stefan Kunz denkst, auch wenn mich das interessiert. Vielleicht können wir da nächste Saison drüber reden, was Stefan Kunz dann im Sommer euch hingestellt hat, egal in was für einer Liga.
Und der neue Präsident.
Der neue Präsident.
Ja.
Ja.
Vielleicht ein alter Mann, nicht ein junger Mann. Der Trend geht wieder zum alten Mann.
Ja, ich glaube auch.
Okay, dann ja, danke, lieber Dank. Christian, und an die Zuhörerinnen und Zuhörer, ne, die nach Hamburg fahren, viel Spaß und alle anderen auch.
Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
Bis dann. Ciao. Ciao.